Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Jeffrey Goldberg, der Chefredakteur des Magazins The Atlantic, hat ungeahnte Einblicke bekommen, wie das Umfeld von US-Präsident Trump Entscheidungen fällt. Der Journalist hörte streng geheime Informationen der US-Regierung mit, konkret zu US-Militärschlägen im Jemen. Und das Ganze ist auf der Kommunikationsplattform Signal passiert. Dieser Leak, diese Sicherheitspanne, erschlägt hohe Wellen. Trump übt sich in Schadensbegrenzung, Julia Kastein berichtet.
Antrittsbesuch von Trumps designierten Botschaftern gestern im Weißen Haus. Aber statt um Diplomatie geht es dem Präsidenten vor allem darum, seinem nationalen Sicherheitsberater den Rücken zu stärken, Mike Waltz, der Mann, der inzwischen die Verantwortung für die Sicherheitspanne übernommen hat. Sehr guter Mann, der auch weiter einen guten Job machen wird. Das betont Trump in der gut 20-minütigen Spontan-Pressekonferenz gleich mehrfach. Dass seine Berater hochsensible Informationen beim Messenger-Dienst Signal diskutieren, findet Trump zwar nicht gut, weil solche Apps nicht wirklich sicher sind, wie er sagt, aber dass Waltz offenbar aus Versehen einen Journalisten in den Chat eingeladen hat, so etwas kann schon mal passieren, findet Trump.
It's just something that can happen. It can happen.
Viel wichtiger ist dem Präsidenten,
there was no classified information.
Es ging nicht um geheime Informationen. Wir werden uns das natürlich genauer angucken, aber Hauptsache ist doch, es ist nichts passiert. Der Angriff war ein voller Erfolg. Und Trump geht gleich auch zum Gegenangriff über. Der Chefredakteur des Atlantic, Jeffrey Goldberg, der über die Chatgruppe berichtet hatte, ist für ihn ein Sleazebag, also ein ehrenloser Widerling, der sich Geschichten ausdenkt und dem Land schadet.
The guy is a total sleazebag. He's made up a lot of stories and you know, I think he's basically bad for the country.
Der Präsident weiß, wie brisant die Affäre sein könnte. Geheimnisverrat ist ein Straftatbestand, bei dem langjährige Haftstrafen drohen. Gegen ihn selbst wurde wegen des nachlässigen Umgangs mit Geheimdokumenten schließlich sogar mal Anklage erhoben. Aber es waren keine geheimen Informationen. Wenn es geheime Informationen gewesen wären, dann wäre das was anderes. Wen Trump ausdrücklich nicht erwähnt, seinen ohnehin umstrittenen Verteidigungsminister. Pete Hegseth hatte schon am Montag dementiert, dass er Kriegspläne in den Chat gestellt hat. Journalist Goldberg sagt dazu bei CNN, das ist eine Lüge.
That's a lie. He was texting war plans.
Es habe sich um genaue Ablaufpläne gehandelt, Zeiten und Ziele des bevorstehenden Angriffs auf die Houthi. Ob Hegseth oder ein anderer Beteiligter zur Verantwortung gezogen wird, ist fraglich. Zwar fordern die Demokraten den Rücktritt des Pentagon-Chefs und des nationalen Sicherheitsberaters, genau wie die vollständige Aufklärung, aber die Republikaner im Kongress sind bislang jedenfalls noch nicht dazu bereit.
Aus Washington, Julia Kastein zum Signalgate. Die US-Regierung teilt mit, ein Ergebnis bei den Riad-Gesprächen sei, dass Russland und die Ukraine keine Schiffe mehr im Schwarzen Meer angreifen wollen. Russland stellt aber Bedingungen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksiy Makey, sagt im Deutschlandfunk, er setze auf die Unterstützung der Europäer.
Was wir hören heute von CDU, CSU und die Gespräche, die jetzt laufen zwischen Koalitionspartnern, geben uns Zuversicht, dass man ein klares und starkes Zeichen setzt, dass Europa, dass Deutschland eine Führungsrolle in Europa beim Thema Sicherheit übernehmen wird. Um Frieden abzusichern, braucht man sehr viel Präsenz. Und wir wissen, dass seit 11 Jahren all die Versuche, wir haben es schon mal erlebt, 2015, bis 2022 mit Special Monitoring Mission der OSZE, das hat sehr schlecht funktioniert und hat den Krieg nicht verhindert.
Erneut haben gestern Hunderttausende gegen die Festnahme des abgesetzten Oberbürgermeisters von Istanbul, İmamoğlu, protestiert. Filiz Kükregol.
Reizgas und Wasserwerfer erwarteten die Demonstrierenden auf dem Nachhauseweg und das, obwohl es laut dem CHP-Vorsitzenden Absprachen gab und rund 80 Abgeordnete an verschiedenen Punkten in der Stadt für die Sicherheit der Teilnehmenden der Kundgebung sorgen wollten. Es war die vorerst letzte Kundgebung am Rathaus, sagte CHP-Chef Özal am Abend. In den kommenden Tagen werde es andere Aktionen geben, etwa zum Fastenbrechen. Außerdem werde heute ein Stellvertreter für den in Untersuchungshaft sitzenden abgesetzten Oberbürgermeister İmamoğlu gewählt, aus der Mitte des Istanbuler Stadtparlaments.
Im neuen Bundestag stellt die in Teilen rechtsextreme AfD die größte Oppositionsfraktion. Sie startete schon in der ersten Sitzung gestern mit gezielten Provokationen. Die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, CDU, kündigt dem Deutschlandfunk an, im Parlament für einen würdevollen Umgangston zu sorgen.
Wir alle sind gefordert, mit der AfD konkret umzugehen. Medien sind es gefordert. Die Frage ist, ob man die AfD ständig zum Thema macht, auch in Interviews. Der zweite Punkt ist das Haus als Ganzes. Das heißt, auch alle Fraktionen müssen ja im Ältestenrat in Ausschüssen mit der AfD umgehen. Und ich als Bundestagspräsidentin sage sehr klar, ich bin Präsidentin des gesamten Hohen Hauses. Das heißt, alle Abgeordneten haben die gleichen Rechte und Pflichten erstmal als Abgeordnete. Ich zeige keinem von Beginn an die kalte Schulter formal, aber es muss allen klar sein, hält sich irgendwer nicht an unsere Spielregeln, hat das Konsequenzen. Also im Bundestag muss ein Ton, ein Stil und eine Gesinnung gepflegt werden, die seiner auch würdig ist.
Das Bundesverfassungsgericht urteilt heute, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, über eine mögliche Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Norbert Walter Borjans, Ex-NRW-Finanzminister und früherer SPD-Co-Vorsitzender, hat sich in dieser Sendung dafür ausgesprochen, dass Spitzenverdiener, Kapitalanleger und Unternehmen auch weiterhin ihren Soli-Beitrag leisten.
Wir erleben im Augenblick, dass es ganz besondere Herausforderungen gibt, im Übrigen, die lange liegen gelassen worden sind, dass es Voraussetzungen sind, die der Bund erfüllen muss, der ja die Länder auch mitfinanziert über das Sondervermögen für Infrastruktur. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt erst recht richtig ist, dass die obersten Einkommen für die Zinsen, die daraus entstehen und die ja auch Sinn machen für die Zukunft, aber dass sie sich daran auch in dem Maß beteiligen, wie das jetzt der Fall ist.
In den Koalitionsverhandlungen haben sich Union und SPD darauf geeinigt, das Deutschland-Ticket beizubehalten. Sabine Henkel.
Für die nächsten 2 Jahre soll das Ticket wie bisher 58 Euro kosten, ab dem Jahr 2027 aber teurer werden. Der Vorschlag liegt jetzt den Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD vor und steht weiter unter Finanzierungsvorbehalt. Der Bund bezuschusst das Deutschland-Ticket in jedem Jahr mit 1,5 Milliarden Euro, um Einnahmeverluste bei den Nahverkehrsbetrieben auszugleichen. Die Bundesländer geben die gleiche Summe dazu. Damit ist der Nahverkehr für viele Kunden mit einem Abo deutlich günstiger.